Herzlich willkommen zurück bei Weihnachten und der Sinn des Lebens. Der dritte Teil unserer Reihe. Im ersten Teil haben wir über die Bedeutung von Weihnachten gesprochen. Gott kommt in Feindesland sozusagen und zeigt seine Liebe. Im zweiten Teil haben wir über historische Anfragen an die Weihnachtsgeschichte gesprochen, die Jungfrauengeburt, den Zensus des Quirinius und den Kindermord von Bethlehem. Und jetzt im dritten Teil wollen wir nochmal drüber nachdenken, was sagt uns Weihnachten eigentlich über den Sinn des Lebens? Bei mir ist Christian Benzel aus Österreich, Dr. Christian Benzel, Linguist und Philosoph. Und der hat sich auch schon viele Gedanken, nicht nur über die Weihnachtsgeschichte gemacht, sondern auch über den Sinn des Lebens. Unter anderem auch könnt ihr das nachschauen auf begründetglauben.at, also Begründet Glauben, wie auch unser Kanal, aber .at für Österreich und auch auf seinem YouTube-Kanal Begründet Glauben. Da kann man das auch finden. Genau. Christian, schön, dass du weiterhin da bist. Der Sinn des Lebens. Was hat deiner Ansicht nach Weihnachten mit dem Sinn des Lebens zu tun?
Ja, danke, Alexander. Super, dass wir über das reden können. Und ich bin voll überzeugt, dass Weihnachten für viele Menschen so ein Event ist im Jahreskreis, wo sie sich ganz fest erhoffen, dass sie da Sinn erleben werden, dass sie irgendwie eine Einbettung in einem Rahmen finden, dass sie Harmonie erleben, dass sie Beziehungen gestalten können, dass sie irgendwie sich vielleicht sogar mit etwas Transzendentem in Berührung kommen, dass sie anderen helfen können, dass sie was schenken können oder beschenkt werden. Also einfach, dass auch ein Wir-Gefühl entsteht. Und das sind alles Sinnquellen. Es gibt ja Forschungen über Sinn. Da wird, aus meiner Sicht, wird da öfter untersucht, was ein Sinngefühl ist, als das untersucht wird, was Sinn ist. Also ich versuche das zu trennen, aber diese Sinnforschung, die auf das Sinngefühl abstellt, die zeigt uns, dass es 5 große Quellen gibt für Sinn. Und es ist eben, also ich beziehe mir Forschungen von Tatjana Schnell, die war früher in Innsbruck und hat geforscht. Und sie spricht eben von 5 Arten für solche Sinnquellen. Sie sagt, spirituelle religiöse Spiritualität, das wäre die Orientierung an einem größeren Rahmen oder an einer höheren Macht. Mhm. Soziales Engagement, das wäre die Verantwortung für das größere Ganze, Selbstverwirklichung, Ordnung und dann noch Wir-Gefühl und Wohlgefühl. Und diese 5 Quellen, die kommen bei Weihnachten ja alle vor. Also das hat was Spirituelles, selbst für säkularisierte Menschen, da können wir noch drüber reden, was die und Spiritualität vielleicht da erleben. Es geht um Verantwortung für das größere Ganze, einmal zumindest für die Familie wird da Verantwortung übernommen, man kommt zusammen, man feiert, man überlegt, was braucht der andere, was gebe ich dem anderen und solche Sachen. Aber da wird ja auch sehr oft gespendet zu Weihnachten. Weihnachten ist oft so ein Anlass, um Hilfsbedürftigen zu helfen. Dann geht es auch noch darum, sich zu verwirklichen.
Ja, auch wir bekommen tatsächlich an Weihnachten die meisten Spenden, genau. Also können wir auch nachvollziehen und die brauchen wir auch immer an Weihnachten.
Ja, genau. Das ist eben super, dass Leute da nochmal überlegen, kann ich jemandem helfen, der das braucht? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Dann Selbstverwirklichung, das hat oft was mit dem perfekten Weihnachtsmenü zu tun oder den besten Keksen, den besten Geschenken, dem besten Fest. Also es wird ja nicht überall viel gegessen. Zum Beispiel in Japan ist Weihnachten ein Abend, wo Paare einen schönen Abend miteinander verbringen. Da geht es also mehr um die Paarbeziehung, dass die schön gestaltet wird. Aber da geht es eben auch darum, hier soll es klappen, hier soll es wunderbar werden. Es geht um Ordnung, das ist auch eine der Quellen von Sinn. Also weil das ist ja ganz wichtig zu Weihnachten. Alle Jahre wieder werden wir das essen oder jenes tun oder dieses Lied singen oder diese Abfolge von Events in unserem Haushalt durchziehen. Das kann überall ein bisschen anders ausschauen natürlich, aber es geht ganz viel darum, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, Rituale zu machen. Dann geht es um Wir-Gefühl und Wohlgefühl, da geht es natürlich sehr, sehr viel darum, gute Kekse, guter Wein oder Glühwein oder was auch immer und gute Zeit miteinander zu erleben. Das ist die Hoffnung immer, das macht den Stress, ob das auch passieren wird, aber das sind alles die 5 Sinnquellen und die sehen wir in diesem Weihnachten, egal wie wir es feiern, wenn wir es feiern, sehen wir das. Also das hat ganz viel, die Suche nach Sinn, die wird da sicher auf diese Art irgendwie auch wieder rauskommen bei Weihnachten.
Du hast jetzt schon den ganz spannenden Aspekt erwähnt, dass du sagst, da ist einerseits der Sinn und auf der anderen Seite wird eigentlich in den soziologischen Studien eher das Sinngefühl untersucht. Wo siehst du denn da den Unterschied zwischen Sinn und Sinngefühl? Ist das nicht identisch oder wo ist der Unterschied?
Ja, für mich ist es ganz wichtig, das zu unterscheiden, obwohl vielleicht sehen das nicht alle so. Also viele meiner Theorien haben sich nicht durchgesetzt weltweit. Aber ich mache da immer so ein Gedankenexperiment. Und das geht ganz einfach so. Stell dir vor, du könntest das zum Arzt gehen und der implantiert einen Draht ins Gehirn. Und wenn du, und der ist an einen Knopf angeschlossen und immer wenn du den Knopf drückst, dann spürst du dieses Sinngefühl. Man kann ja Gefühle auf verschiedene Arten und Weisen auslösen. Und wenn ich mir das so überlege, dann denke ich eben, möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben? Und ich glaube, dass viele Leute, und ich gehöre auf jeden Fall dazu, wir sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nicht dieses falsche Gefühl, sondern ich will das echte Gefühl haben. Und da sehen wir, dass das Gefühl allein reicht uns nicht. Es soll auch durch das richtige, durch den richtigen Kontext, durch die richtigen Konstellationen in der Außenwelt ausgelöst werden. Also deswegen unterscheide ich das vom Gefühl vom Sinn. Beides ist natürlich wichtig. Mhm. Ich möchte beides haben. Aber ich möchte eben, dass mein Gefühl...
Wie können wir das denn unterscheiden letztendlich dann, dieses falsche Sinngefühl von einem richtigen Sinn?
Eben, da geht es nur darum, sich dann zu fragen, woher kommt dieses Gefühl? Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese eine Quelle hernehme, Orientierung an einer höheren Macht und Verantwortung für das größere Ganze. Wenn wir diese zwei Dinge hernehmen, das sagt auch Tatjana Schnell, dass die am wichtigsten sind und dann sollte man noch aus einer anderen Quelle seinen Sinn für speisen können. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich orientiere mich an einer höheren Macht, dann ist eben die Frage für mich, ist das nur Einbildung oder gibt es die wirklich? Und diese beiden Sachen, diese höhere Macht oder auch das große Ganze, dafür sind bei uns Menschen Geschichten zuständig, Narrative, in denen wir uns verorten, Weltbilder. Und die können eben begründet werden oder nicht begründet werden. Ich meine, du hast eine Webseite, die begründet Glauben hast. Ich habe auch eine. Wir haben auch darüber geredet damals, wie wir das benannt haben, dass das okay ist, wenn es zwei gibt. Das bedeutet, wir sind beide überzeugt, dass wir Begründungen brauchen. Das heißt, da müssen wir uns fragen, ja, die Geschichte, in der ich drinstecke, ist die gut begründet oder nicht? Und da geht es dann um Fragen wie Widersprüchlichkeit, Korrespondenz zu dem, was ich wahrnehmen kann, Kohärenz, innerer Zusammenhang und solche Fragen. Fragen nach der Wahrheit werden dann gestellt.
Ja. Und inwiefern würdest du jetzt sagen, hilft uns Weihnachten an der Stelle weiter, sozusagen den richtigen Sinn zu entdecken? Inwiefern, also der typische heutige Mitbürger würde ja sagen, also komm, Weihnachten ist eine alte Geschichte, ganz schön und heimelig, aber für mein praktisches Leben hat es für mein Sinngefühl gar nichts zu tun. Das ist viel wichtiger, dass ich genug auf dem Konto habe, dass ich einen guten Job habe und dass ich meine Angelegenheiten geregelt habe und vielleicht noch ein paar gute Freunde, ne? Aber dann ist alles in Ordnung, da brauche ich jetzt kein Weihnachten. Was würdest du dazu sagen?
Natürlich, jetzt Weihnachten an sich, wenn man das so feiert, da kann man sich immer fragen, ja, wird das jetzt die Lösung für den Sinn des Lebens sein, Glühwein zu trinken oder irgendwo einen Plastikbaum hinzustellen oder auch einen schönen Baum, einen richtigen Baum. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dem, wo dieses Weihnachten herkommt, also wenn wir versuchen mal diese eine Feierlichkeit, wo es um Familie geht, um Sehnsucht nach Heimat, um Rituale von Geben und Nehmen und Schenken und diese, wo es darum geht, irgendwie gegen den Zynismus zu kämpfen und den zu besiegen durch irgendeinen Weihnachtszauber, wenn wir das mal weglassen, dann kommen wir zu diesem Weihnachten, zu diesem historischen Weihnachten, wo in Texte aus der Bibel davon sprechen, dass in der Weltgeschichte ein fundamentaler Wandel eingetreten ist, nämlich dass der Autor der Geschichte selbst aufgeschlagen ist und eingetreten ist in seine eigene Geschichte. Und wenn wir von der Geschichte ausgehen, dann werden wir durch diese ganze Erzählung von Weihnachten wird unsere Weltgeschichte, wo wir das Gefühl haben, alles läuft nach Ursache und Wirkung ab, es ist alles kalt und entzaubert, die wird plötzlich berührt vom Autor von allem, vom Autor der Weltgeschichte. Er steigt selber ein und da kriegen wir die Anbindung an einen größeren Rahmen. Kontext ist für Sinn immer entscheidend. Und hier findet man dann einen größeren Kontext, der auf diese große Geschichte Gottes abstellt. Hier besteht die Gelegenheit, einzusteigen in eine größere Geschichte und da eben Wert und Bedeutung und Erfüllung zu finden.
Und wenn dieser Autor der Geschichte jetzt hier eingestiegen ist, was ist dann diese größere Geschichte? Wie würdest du die dann zusammenfassen? Weil ich finde, das einen ganz spannenden Gedanken, so, also, dass hier, so wie im Film, auf einmal tritt der Regisseur selber auf, der Drehbuchautor, der genau weiß, wie soll es losgehen, was ist die Verstrickung und wie löse ich am Ende alles auf zum Happy End. Wie ist das aus deiner Sicht jetzt mit dem Gott, der die Welt geschaffen hat und sich offenbart hat?
Eben diese Metapher, die ich verwendet habe, die ist schon ganz oft verwendet worden. Zum Beispiel C.S. Lewis, der englische Oxford-Professor für Literatur und Autor, der hat davon gesprochen, dass Shakespeare plötzlich sich reinschreibt in Hamlet und Hamlet begegnet diesem englischen Typen, der alles weiß über diese Welt, in der Hamlet sich bewegt. Und natürlich hakt diese Analogie irgendwo, weil wenn ich ein Stück schreibe, dann weiß ich, dann habe ich alles unter Kontrolle und die haben letztlich keinen freien Willen, diese Personen, obwohl manche Autoren auch sowas in die Richtung berichten. Aber Gott schreibt eine Geschichte mit echten Personen drin. Das sind wir Menschen. Wir haben so viel Würde und Werte, dass wir selber Dinge entscheiden können und auch die Geschichte beeinflussen können. Trotzdem erreicht er sein Ziel. Und dass er jetzt da einsteigt, das muss da muss eine gigantische Notwendigkeit dafür da gewesen sein. Und wenn du jetzt die Geschichte der Bibel liest, dann ist es so, dass in der Weltgeschichte so viel schiefgegangen ist, dass nur mehr eines helfen kann, dass der Autor selber einsteigt und die Dinge wieder gerade biegt. Und ich glaube halt, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir Menschen eben nicht so gerne Dinge herschenken, ohne was zurückgeschenkt zu bekommen. Dass wenn uns wer was schenkt, ein großes Geschenk macht, dass wir dann uns oft denken, ja, ich muss dem das zurückzahlen, weil ich möchte ja nicht in seiner Schuld stehen. Also wir haben eigentlich Probleme mit Selbstlosigkeit, wir haben Probleme damit, selbstlos Dinge anzunehmen oder auch selbstlos Dinge herzugeben. Wir haben das Gefühl, wir müssen alles mit Härte und Kalkulierbarkeit und Gesetzen oder Macht regeln. Und da ist die ganze Welt in eine Schieflage geraten. Der Grund dafür ist auch, wenn man die Bibel liest, dass wir uns von der Quelle der selbstlosen Liebe abgeschnitten haben. Das ist Gott selber. Und jetzt leben wir dahin in dieser Welt ohne Verbindung zur Quelle von Licht und Leben und Liebe. Und hier sagt Gott, da ist so viel schiefgegangen, ich muss selber rein und das wieder zurechtzubiegen. Und das finde ich so interessant, wie Gott da einsteigt, dass er eben nicht jetzt sozusagen, vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer die Marvel-Superheldenfilme, dass er da jetzt nicht wie der Thanos auf seinem Thron einschwebt und dann die Welt regiert oder so, sondern wie kommt er? Er kommt als Baby. Völlig hilflos, wehrlos, zerbrechlich, also ein Baby. Wir sind beide Väter, oder? Ab dem zweiten, dritten Kind, da weiß man, dass das Baby nicht sofort zerbrechen wird, wenn man es nur mal ein bisschen berührt. Aber beim ersten Mal, da denkt man sich, hoffentlich mache ich da jetzt nichts falsch, indem ich das nur halte. Und so kommt allerdings Gott in die Welt. Er macht sich da so verletzlich, oder? Und das ist eben auch so eine große Frage, woher kommt eigentlich das Gute in der Welt? Woher kommt es, dass Menschen sanft sind und nicht mitspielen bei diesem Fressen und Gefressen werden, bei dieser Härte, und ich muss schauen, dass ich alles selber regeln kann? Das ist eben so eine Frage, und Weihnachten beantwortet diese Frage, ja, das kommt von außerhalb, das ist außerirdisch, überirdisch. Gott kommt in die Welt sanft, gut, als Baby, er macht sich klein, und er verändert diese Welt nicht, indem er Armeen zusammenstellt und Reiche erobert oder so, sondern indem er Menschen liebt, Menschen Weisheit gibt, Menschen lehrt und selber unter die Räder kommt am Kreuz, wo er brutal umgebracht wird, aber gleichzeitig alles dieses Gift, das uns vergiftet, auf sich nimmt und mit in den Tod reißt. Also Gott macht es so anders, und diese ganze Geschichte, die gibt so viel Wert für jeden einzelnen Menschen, oder? Wir haben ja auch schon in früheren Folgen darüber geredet, dass die Weihnachtsgeschichte mit so ganz armen Unterschichtleuten sich beschäftigt, was irgendwie für niemanden, der Bücher liest, damals zu der Zeit interessant gewesen sein könnte. Den Hirten wird gesagt, das Zeichen, an dem ihr den Messias erkennt, ist, dass er in Windeln gewickelt ist. Und halt die Ärmsten der Armen haben ihre Kinder in Windeln gewickelt, und dann ist er noch dazu nicht auf einem Sofa gelegen, sondern sie haben ihn halt in die Futterkrippe reingelegt, weil die Tiere mit im Raum waren wie eine Heizung. Und also so klein macht sich Gott, so demütig, so gering kommt er rein. Und das bedeutet, wenn das Gott ist, dann haben alle anderen Menschen, die auch so klein sind, plötzlich Wert und Würde. Und er macht das für jeden, nicht nur für den Kaiser Augustus, sondern auch für Hirten, das Gesindel am Rand der Gesellschaft damals. Also das ändert alles. Und Jesus hat ja alles geändert. Also unsere Welt wird ja nicht zu Unrecht in vor Christus und nach Christus eingeteilt. Also natürlich sagt man ein bisschen verhüllend vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung, aber die fundamentale Wende ist die Geburt von Jesus Christus, und das hat sehr viel für sich, wenn man die Weltgeschichte betrachtet, was er alles verändert hat, was er alles in die Welt gebracht hat. Uns kommt es vor wie Atemluft, ganz normal, aber viele, viele Dinge, dass ein Hirte, dass eine schwangere Frau irgendwie gleich viel Menschenrecht und Würde und Wert haben wie Augustus und Quirinius und Herodes, das ist eine total seltsame Vorstellung, die mit Jesus sich in der Welt verbreitet. Also da hat sich so viel geändert, und wir können in diese Geschichte einsteigen und in dieser Geschichte mitmachen und haben plötzlich Orientierung an einer höheren Macht. Eine der Sinnquellen, wir werden Engagement für das größere Ganze übernehmen, und wir erleben ein Wir-Gefühl, und da gibt es ja Forschungen, uns geht es besser. Es gibt Forschungen, die belegen, empirische Forschungen belegen, dass es psychisch, für die psychische Gesundheit gut ist, Christ zu sein oder in den Gottesdienst zu gehen sogar. Das ist, wer.
Oh, wie zeigt sich das? Kannst du das mal genauer konkretisieren?
Woran zeigt sich das? Also es gibt Forschungen, die belegen, dass Gottesdienstbesucher, regelmäßige Gottesdienstbesucher, seltener selbstmordgefährdet sind, seltener depressiv sind, seltener geschieden sind. Also da gibt es so verschiedene Forschungen, die das belegen. Und nicht nur bei Gottesdienst überhaupt, sondern überhaupt, wenn man einen positiven Glauben hat an wie zum Beispiel an den Gott der Christen, das ist wirklich gesund für Menschen. Das ist keine Findung von mir, sondern das sind empirische Studien. Also das könnte wirklich gut sein für uns, in diese Geschichte einzusteigen. Wir werden frei von Schuld, wir werden frei von Scham, wir kriegen Hoffnung auf ein Happy End. Wir steigen ein in Gottes Geschichte, die er als Autor der Weltgeschichte zu einem Happy End bringen wird, ohne dass er uns überfährt oder unseren Willen ausradiert, sondern er bezieht es alles mit ein, und trotzdem wird er gewinnen am Ende, und er wird sein Happy End machen, das unausweichlich sein wird. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sind wir da dabei. Wir können dann mitfeiern. Und das fängt mit Weihnachten an. Da ist was in die Welt gekommen, was komplett anders war.
Genau, das klingt jetzt alles ganz wunderbar so. Der Autor der Weltgeschichte kommt in unsere Zeit, kümmert sich um die Armen. Jeder ist wertvoll, jeder ist geliebt. Wie würdest du es jetzt konkret machen? Ja, also was ist jetzt dann der Sinn meines Lebens aus dieser Perspektive, dieser großen Geschichte, die Gott mit der Welt schreibt und in die er selbst eingetaucht ist? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Es war ja doch vor 2000 Jahren, dass Gott hier Mensch geworden ist.
Genau.
Das was ist bedeutet das für mich ganz persönlich? Was ist jetzt mein Sinn in meinem Leben, der ich hier irgendwo arbeiten muss, eine Familie hat, irgendwie manchmal Bewegungsdrang hat, sich austoben muss, gerne mal Musik hört oder ein Buch liest. Was ist der Sinn meiner Existenz hier? Gott kann doch seinen Plan auch völlig ohne mich verwirklichen. Da bin ich doch gar nicht nötig. Also ist mein Leben dadurch jetzt sinnvoller, dass ich weiß, Gott ist Mensch geworden?
Ja, das finde ich super Frage, weil das spricht auch so ein Phänomen an, dass Menschen natürlich ganz viele sinnvolle Sachen machen können, ohne mit Gott in Verbindung zu sein, weil das liegt aus meiner Sicht als Christ daran, dass Gott eben uns Menschen so gemacht hat, dass wir kreativ sind, dass wir soziale Wesen sind, dass wir rationale Wesen sind. Und wenn wir sowas ausleben, dann empfinden wir das als sinnvoll. Das ist ein Schlüssel zum Sinn, das Bild Gottes, das er in uns reingelegt hat, auszuleben. Aber die große Frage ist ja immer, was passiert letztlich damit? Und für mich ist es sehr wichtig, eben zu wissen, dass es einen riesen Unterschied gibt, ob ich Gewaltherrscher Menschen unterdrücke oder ob ich versuche, liebevoll und selbstlos die Welt mitzugestalten an den Punkten, wo ich das halt kann. Jetzt nicht, indem ich mir denke, ich muss die Welt retten, sondern halt in dem Rahmen, den ich habe. Das ist ein Riesenunterschied für mich, weil es kommt was anderes dabei raus. Und wenn ich mit Gott verbunden bin, dann weiß ich, dass der Tod für mich nicht das Ende ist. Wenn ich nicht mit Gott verbunden bin, wenn ich, sagen wir mal, als typischer westeuropäischer Materialist lebe, dann kann ich jetzt schon sagen, der Tod, der wird alles ausradieren und was dann danach kommt, nichts mehr. Und dann, wenn ich so leben würde, wenn ich in dieser Welt wirklich konsequent leben würde, dann wäre es so, wie als müsste ich ein Computerspiel spielen, bei dem ich jetzt schon weiß, dass ich sowieso verlieren werde. Es gibt keine Chancen, da jemals zu gewinnen. Und dann ist es letztlich egal, wie man spielt. Solange man sich dabei selber irgendwie gut fühlt, dann kann man machen, was man will. Oder wenn der Tod jede Karte sticht, die ich spiele, dann ist es egal, wie ich spiele. Wenn der Endboss beim Computerspiel jedes Mal ausradiert, dann ist es vollkommen egal, wie ich spiele, und ich verliere auch die Lust am Spiel. Ich sage dann, dieses Spiel ist sinnlos. Oder das ist so, wie wenn ich jeden Tag gegen dich Schach spielen müsste, Alexander. Also ich weiß, du bist ein super toller Schachspieler.
Und ich war mal oberfränkischer B-Jugendmeister 1992, danke. Eben, ja. Aber das ist lange, lange her.
Also egal, ich habe da viel Freiheit, du wirst trotzdem immer gewinnen. Und das wird, wenn ich das jeden Tag 100 Mal machen müsste, dann würde ich irgendwann mal sehr, sehr bald sagen, das ist eigentlich sinnlos. Es ist sinnlos, es macht keine Freude und es ist sinnlos, dieses Spiel zu spielen. Und genau in so einer Situation würde ich mich sehen, wenn ich sagen würde, mit meinem Tod ist alles aus. Ich brauche einen übergreifenden Sinn für diese verschiedenen Dinge, in die ich mich engagiere. Das muss irgendwie übergreifend Sinn machen und es kann nicht einfach ausradiert werden irgendwann mal, weil dann ist es egal, welche Ziele ich zwischenzeitlich anstrebe. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass ich in einer großen Geschichte drinstecke, die über reinen Materialismus hinausgeht.
Und wo am Ende auch sozusagen die Highscorer-List da ist und jeder einzelne Punkt aufgeführt ist, ne, der nicht vergessen wird, sondern Gott war jeder einzelne Punkt wichtig, und das macht dann den Unterschied. Beim einen wird alles ausradiert und es ist völlig egal, und beim anderen ist jedes Detail, das ich in Liebe und aus Dankbarkeit zu Gott heraus gemacht habe, auf einmal wichtig, und mein ganzes Leben verändert sich dann im Grunde genommen, so wie du es jetzt dargestellt hast, in einen Gottesdienst. Ja, alles, was ich tue, kann ich mit Gott, für Gott, aus Dankbarkeit zu Gott heraus tun und kann ein Ausdruck meiner Freude an Gott sein. Ne? Also diese Beziehung, die alles durchzieht auf einmal und auch nie aufhören wird.
Ja, genau. Also das ändert alles. Plötzlich sehe ich mein Leben in einem ganz anderen Licht. Und der Grund ist natürlich, wie immer bei Sinn, der Kontext. Der Rahmen ist plötzlich anders. Und weil der Rahmen anders ist, kriegen die Dinge im Rahmen Gewicht und Wertung. Plötzlich ist eine schwangere junge Frau was wert. Plötzlich sind Sklaven was wert. Und hören in ihren christlichen Gemeinden, dass sie gleich viel wert sind wie ihre Herren. Das ändert natürlich auf Lagenfrist alles. Mhm. Und deswegen haben Christen auch die Sklaverei abgeschafft. Also plötzlich weiß ich, das hat wirklich Sinn, wenn ich versuche, als Wissenschaftler die Welt zu erforschen. Das macht Sinn, weil damit kann ich Gottes wunderbare Welten mehr untersuchen und lerne über ihn was raus. So haben die frühesten Naturwissenschaftler gedacht. Deswegen haben sie Naturwissenschaft auch dann als sinnvolle Tätigkeit gesehen. Plötzlich kriegt jeder eine Berufung. Mhm. Also Martin Luther hat ja das Wort Beruf erfunden, weil er gesagt hat, nicht nur der Priester hat eine Berufung, die etwas wert ist, sondern auch der Bäcker und der Bauer. Die haben auch eine Berufung, nämlich Gott hat ihnen diese Berufung gegeben und hier können sie ihn loben, indem sie liebevoll sind, indem sie kreativ sind, indem sie die Welt gestalten, indem sie gute Brote backen. Das ist auch Gottesdienst. Das ändert alles. Und das fängt eben an, diese Möglichkeit.
Brot magst du, das hast du schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast.
Ja, das ist ein super einleuchtendes Beispiel, das allen irgendwie geläufig ist. Ja, also, und das fängt eben an mit der Geburt im Haus des Brotes in Bethlehem. da hat die Weltgeschichte eine andere Richtung gekriegt. Das ist natürlich zu erwarten, wenn Gott Mensch wird, dass sich da fundamental was ändert. Und da hat sich ja was geändert auf der Welt.
Ja, vielen Dank, Christian. Ich fand es richtig spannend, sich mit dir zu unterhalten jetzt hier in den letzten drei Folgen unseres Begründet Glauben Podcasts rund um Weihnachten und der Sinn des Lebens. Wir hoffen einfach beide, dass für jeden Hörer hier ein bisschen was dabei war. Gedanken zur Glaubwürdigkeit der Weihnachtsgeschichte, Gedanken zum Sinn des Lebens und zum Staunen über dieses Wunder, dass der Schöpfer selbst hier in unsere Mitte gekommen ist und uns damit auch gezeigt hat, euer Leben ist mir wichtig, euer Leben ist sinnvoll, ich habe einen Plan mit eurem Leben. Und vielleicht hat es auch geholfen, die eigene Berufung im eigenen Leben wieder zu entdecken. Das wünschen wir, das wäre unser Wunsch für euer Weihnachtsfest da draußen. Und wenn ihr mehr hören wollt, schaut gerne bei begründetglauben.at rein oder bei begründetglauben.org, beim Institut für Glaube und Wissenschaft oder auf unseren YouTube-Kanälen Begründet Glauben. Wie heißt deiner genau? Magst du da nochmal genau den Namen sagen von deinem YouTube-Kanal?
Ja, ist auch Begründet Glauben.
Na, hoffentlich findet man dann auch beide.
Weil ich gedacht habe, Umlaute sind gefährlich. Ja, ich wünsche wirklich allen, die das hören oder sehen oder mitgehört haben, mitgedacht haben, dass sie das erleben, was in der Weihnachtsgeschichte dauernd vorkommt. Das ist mir auch aufgefallen beim Wiederlesen von den ersten Kapiteln im Lukas-Evangelium. Da geht's immer um Freude. Immer wieder kommt der Jubel raus. Wenn jemand das kapiert, was da passiert, dann ist so ein Jubel da, eine Freude. Und das wünsche ich wirklich uns allen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, Alexander, das wünsche ich allen, die das hören, dass diese Weihnachtsfreude, dieser Jubel echt in uns entsteht, wenn wir uns neu mit dem beschäftigen und dass wir dieses Mal Weihnachten so richtig genießen können.
Ja, vielen Dank, Christian. Dir und deiner Familie wünschen wir das auch. Und in diesem Sinne, allen Hörern, frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.